So, willkommen zur Nachbesprechung zu Maria Stuart. Wissen wir jetzt eigentlich, wie der Film richtig heißt? Oder wie er heißt?
Maria Stuart.
Heißt er Maria Stuart? Okay.
Ich glaube schon.
Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandest du den Film?
Spontan sage ich 6.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja.
Ja.
Ich frage mich aber auch, ob ich ihn deswegen nicht so gut fand, weil ich vieles nicht gecheckt habe, weil ich mich historisch nicht so auskenne.
Ja, ich würde jetzt mal behaupten, ich kenne mich historisch einigermaßen aus. Was mir aber zum... Aber ich konnte die ganzen Sache auch nicht so folgen, weil eben es gab ja so Cuts zwischen diese Szene, wo die Armee von den einen den anderen abpasst und da ist alle sehen gleich aus und es ist ein Schnitt und dann ist man von der einen Armee plötzlich in der anderen drin. Aber auch nicht unbedingt beim Rudelsführer oder so, sondern einfach bei den Soldaten, die da zu Fuß unterwegs sind. Das mussten wir zweimal gucken.
Ja, da habe ich mich auch und gewundert.
Da habe ich dann auch erst geschnallt, wer hier welche Armee anführt. Da glaube ich, das lag jetzt nicht nur daran, dass wir zu dumm waren, dass wir irgendwie exakt wussten, welche Figur historisch jetzt genau auf welcher Seite stand, sondern es war einfach irgendwie komisch geschnitten.
Ich finde ein bisschen komisch inszeniert. Ständig war Schauplatzwechsel, Figurenwechsel und in den ganzen Schnitten und Wechseln ist so ein bisschen die Geschichte verloren gegangen. Ja. Man konnte auch oft nicht gut folgen, weil viele wichtige Entscheidungen einfach rausgeschnitten wurden.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein Film ist, wo davon ausgegangen wird, dass man die historische Geschichte dazu kennt. Und entsprechend wurde der Teil ausgelassen, der halt einfach nur Kontext geliefert hätte, wie eben die Entscheidung wird gesprochen oder es wird erklärt, wer überhaupt ist. Und dann kam es halt mehr, also sie wurde dann trotzdem Zeit genommen für solche Szenen wie Mary, die dauernd irgendwie mit ihren Zofen in ihren Gemächern rumspielt und rumkichert. Dafür hatte man genug Zeit, irgendwie das in Fülle zu filmen und dass sie da diesen, weiß auch nicht, Hofnarren, den italienischen schwulen Typen, der immer in den Gemächern der Königin ist und der dann aber mit dem König Platz, oder nicht dem König, sondern dem Mann der Königin im Bett gefunden wird und so, das wurde dann im Detail schön ausgeschmückt. Was ja wiederum, gehe ich mal schwer davon aus, nicht überlieferte historische Tatsachen sind. Ich fand auch, also ich hatte eigentlich schon so die Vermutung, es wird jetzt diese Geschichte aufgegriffen heutzutage, um halt so starke Frauenfiguren, historische, zu zeigen. Das wurde ja auch gemacht damit. Aber wenn die Idee dahinter war, zu zeigen, diese Frauenfiguren waren starke Frauen, die in Machtpositionen, blöd gesagt, ihren Mann gestanden haben, dann ist der Schuss nach hinten los, weil ich finde, die waren jetzt trotzdem dargestellt als diese schwächlichen, von Gefühlen getriebenen Weiber, die von Männern irgendwie rumgeschubst werden.
Ja, vielleicht ist der Titel Maria Stuart auch ein bisschen irreleitend. Er sollte heißen Rizzo, der schwule Kammerzofe von Maria Stuart. Ich habe mit ihm echt mehr mitgelitten. Ich fand seinen Tod viel tragischer als den von Maria Stuart. Das Hauptproblem war für mich auch, ich kannte mich historisch nicht so aus, was auch okay ist. Und auch wenn der Film entscheidet, wir lassen jetzt mal das Historische aus, kann man nachlesen, dann möchte ich wenigstens dann was anderes serviert bekommen. Zum Beispiel, was ist der persönliche Antrieb von den Hauptfiguren? Was wollen die eigentlich? Was wollen sie und warum? Kann ich da irgendwie mitleiden? Kann ich mich identifizieren auf irgendeine Weise? Aber es kam nicht. Ich wusste nicht, was die eigentlich wollten.
Königin sein.
Königin. Aber warum? Was stand dahinter? Das wurde nie gezeigt. Die Mary hat immer nur gesagt, ach ja, und ich bin Königin von England. Ja, das wurde dann so dahingesagt. Dann war die andere sauer deswegen. Naja.
Ich fand, also es war, gerade bei Mary wurde das immer so dargestellt, dass sie, also es gab diese Szene am Anfang, wo sie zurückkommt und dann hat sie da ihren Council mit John Knox, dem Reformator. Weil da sagte die Mary am Anfang, ich bin eure Königin und ich lasse euch glauben, was ihr wollt. Und dann sagt er, nee, du bist nicht meine Königin. und sowieso Frauen, euch Frauen darf man sowieso nichts zumuten, ihr könnt nichts und ihr seid scheiße. Und danach sagt sie, ja, nee, so nicht, dann kannst du dich gleich mal verpissen von meinem Council und schickt ihn da ins Exil oder was auch immer. Was dann so dargestellt ist, dass eigentlich quasi, weil er findet, nee, du bist nicht meine Königin, sie dann umso strenger katholisch irgendwie drauf ist und es durchsetzen will und es dann nicht duldet, weil er sagt, nein, du bist eine Frau. Und wiederum auf der anderen Seite, weil sie ihn da wegschickt, ist er voll gegen sie und er stachelt dann wiederum gegen sie so auf und sucht sich eine Armee zusammen, um sie zu stürzen. Also dass diese eine Szene da quasi dann der Ursprung sein soll, weshalb die dann Bürgerkrieg heraufbeschwören.
Aber der Bürgerkrieg war jetzt auch nicht so das war auch nicht so das Thema jetzt, worauf der Film jetzt Wert gelegt hat, ist zu sagen, es gab diese Schlacht, die war recht schnell abgehandelt.
Da die konfessionellen Interessen, da konnte ich auch nicht mehr.
Ja, der
Halbbruder hat ja da die Seiten hin und her gewechselt zwischen den Reformierten und den Katholiken.
Ja.
Und dann finde ich, okay, wenn man es jetzt so aufzieht, dass man quasi sagt, die ganze Geschichte der Konfession ist für unsere Inszenierung zweitrangig. Wir wollen darstellen, wie diese Frauen irgendwie einen Konflikt haben miteinander oder in diesem Machtgerangel sich zurechtfinden müssen, dann macht es wiederum irgendwie nicht so Sinn, dass man so, ja, auch historische Figuren, die eben in dem konfessionellen Konflikt eine große Rolle spielen, wie John Knox, dass man die dann irgendwie noch so stark zu Wort kommen lässt. So irgendwie so ein bisschen wenig von vielen Ecken
reingeflossen. Ja, eben, das ist wie ich meinte, es ist so ein Rumspringen zwischen verschiedenen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen, die aber überhaupt nicht verbunden wurden. Sagen wir mal so, die Geschichte ist komplex und man muss viel rauslassen, aber was würdest du sagen, irgendwie muss ja die Regie und Drehbuchautoren und vielleicht Produzenten gesagt haben, das lassen wir raus, zum Beispiel den historischen Kontext, aber wir konzentrieren uns dafür mehr auf was anderes. Auf was haben die sich dann konzentriert? Sex. Mir ist es nicht klar geworden. Sex. Sex?
Ich finde, also das war ja doch, das war zumindest etwas, was thematisiert wurde, was hier sicher nicht historisch überliefert ist, denke ich mal.
Also und Schwulsex ist thematisiert worden.
Schwulsex und auch, dass der Typ, den sie da heiratet, der Lennox, also die findet den charmant und so, der kommt ja erstmal, tritt er auf und kann sie erraten unter den 5 Frauen, die anwesend sind, sagt er, zählt er das ein Gedicht auf und dann errät er die Königin richtig und dann findet sie ihn charmant und so, aber und geht mit ihm spazieren und dann sind sie schon zusammen in ihrem Schlafgemach, wo immer auch noch andere Leute rumstehen und ein bisschen Musik machen. Und dann sind sie zusammen im Bett. Aber sie, weil sie eine brave Katholikin ist, schläft sie nicht mit ihm. Aber er sagt dann,
stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Er sagt dann, keine Sorge, ich schwänge dich nicht, aber ich hab da so einen kleinen Trick. Und dann verschwindet er unter ihrem Riesengewand.
Genau.
Und danach heiratet sie ihn.
Danach
macht sie ihm einen Antrag. Ja.
Ich hatte auch den Eindruck, dass das eine Szene war, wir sind in einem Historienfilm und wir sehen die Königin, wie sie oral, modern befriedigt wird. Das war scheinbar ein Thema.
Ja, aber eben...
Und ihr Mann ist halt schwul eigentlich.
Ja, oder mindestens bisexuell.
Ja, aber das ist doch, ich finde...
Aber
das reicht nicht
tendenziell
für,
eher schwul.
Das reicht nicht für den Historienfilm. Ja, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall finde ich, das ist so etwas, wo sicher die Entscheidung getroffen wurde... Wir machen eine moderne Inszenierung von. Weil bei Schiller kommt bestimmt kein Oralverkehr vor.
Nee, das nicht, genau. da würde ich mich dran erinnern.
Das glaube ich eben und ist sicher auch nicht historisch überliefert. Und dann hat der Lennox so gut geleckt, dass sie ihn geheiratet hat.
Ja, das war. Das ist die Message des Films. Du musst gut lecken, dann hast du eine Chance zum Heiraten.
Ja, das ist auf jeden Fall was. Da haben sie sich die künstlerische Freiheit genommen und irgendwie so. Also überliefert ist wahrscheinlich schon sowas wie diese Ehe, die war nicht glücklich oder die haben halt nicht, das war halt eine taktische Ehe, wo keine Ahnung, oder zuerst waren sie sich, oder es war ja auch eine Takt, aber es war ja jetzt in dem Film so dargestellt, dass ihr wurde der Dudley präsentiert, als sie soll den heiraten, und dann hat sie diesen Lennox kennengelernt und gefunden, nee, ich will lieber den, und es war eigentlich so dargestellt, dass sie den halt echt gut findet auch, am Anfang, und dann aber schon in der Hochzeitsnacht betrügt er sie mit einem Mann, und dann ab da ist klar, okay, der muss halt mit ihrem Kind sorgen, aber mehr will sie von dem jetzt auch nicht mehr. Das, da war dann alles weg.
Was und damit war auch, genau, damit war die Luft raus aus dieser Ehegeschichte. Da gab es keine Entwicklung, da gab es keine Entwicklung auf der Figurenebene.
Sollte ja auch jetzt nicht ein Ehedrama sein. Ja, also es war wieder so ein Fall von irgendwas noch so reingenommen, aber dann eben nicht.
Ja, das war nicht mal die. Ich habe den Eindruck, es wurde irgendwie gar nicht richtig entschieden. Wir lassen jetzt mal hier was raus, bewusst, und betonen dafür einen anderen Punkt, den wir herausarbeiten, sondern es war von allem ein bisschen und es hängt lose zusammen. Und dann so in der Mitte, dann, ja, was ist vielleicht herausgehoben worden? In der Mitte das Aufeinandertreffen zwischen Maria und Elizabeth.
Das ist ja am Schluss eigentlich.
Ja, oder eher, ja, aber das sollte so schon so ein Höhepunkt sein. Ja. Ja, auch. Also das ist übrigens, mir ist auch dann gekommen, dass das Aufeinandertreffen von den beiden Regentinnen war auch ein Thema bei Schiller. Der war, da treffen die auch zusammen, und das ist natürlich dann der Höhepunkt, wenn die dann, wenn die dann aufeinandertreffen. Aber ich habe das im Film auch nicht so wahrgenommen. Es war zwar so schon zwanghaft spannend, gewollt spannend inszeniert, indem sie sich nicht sehen können, weil da die Tücher runterhängen. Aber
ich glaube schon, dass in dieser Szene eigentlich kumuliert ist, worum es den Filmemachern im ganzen Film eigentlich ging. Nämlich darzustellen, das sind zwei Frauen, die eigentlich sehr alleine auf der Welt sind, in ihrem Schicksal als Frauen Königinnen zu sein, die unter sich mit Konfessionskriegen im eigenen Volk zu kämpfen haben, und die Tragik darin, dass die sich eigentlich so ähnlich sind, aber halt zu Feindinnen gemacht werden, dadurch, dass sie unterschiedliche konfessionelle Interessen vertreten und beide den Anspruch erheben auf den gleichen Thron. Weil eigentlich geht ja immer auch darum am Anfang, dass die Mary die ganze Zeit sagt, Lass uns gegenseitig uns als Königinnen des jeweiligen Reiches anerkennen, aber mach mich dann einfach zu deiner Erbin. Aber eigentlich ist sie ja schon so weit, dass sie sagt, ich anerkenne dich als Königin von England, ich lass dich Königin sein und warte, bis du tot bist. Du lässt mich in Schottland regieren und dann passt das. Und danach wäre sie ja eh die Erbin. Also gut, aber ich glaube, da kam das zum Tragen, worum es denen ging, nämlich zu zeigen, das sind Frauen, die wollen das eigentlich wollen, die da gar keinen Krieg führen, die tun sich ja auch irgendwie gegenseitig leid und können einander wahrscheinlich am besten verstehen von allen Menschen auf der Erde, wie es der anderen gehen könnte. Ja. Aber dann ist wieder dieses, dass die Mary eben wie am Anfang mit der Szene mit dem Knox dann gleich einfach, sie ist zwar dann schon im Exil und hat nichts mehr, aber kann es irgendwie dort dann trotzdem nicht sein lassen, zu ihrer Cousine, die ihr ja eigentlich recht wohlgesinnt ist, zu sagen, aber ich bin eigentlich deine Königin.
Ja, und sie hat sie ja auch als inferior bezeichnet, genau. Als die Unterstehende.
Das ist halt einfach, das einfach am Ast, auf dem sie sitzt, gesägt.
Ja,
und vielleicht war die so drauf.
Ja,
aber das ist dann nicht so geschickt.
Ja, aber das sind Dialoge und so Feinheiten, die sind natürlich niemals so, die sind nicht so überliefert. Da könnte man schon in der Inszenierung mehr rausholen. Natürlich. Das ist einfach nur so ein plumpen Spruch. Ach, ich bin deine Königin. Das kann man so nicht machen.
Das ist vielleicht einfach der Versuch, weil ich glaube, dass das eigentlich nicht unbedingt gewollt war, dass jetzt die Elizabeth eben eine andere Königin hinrichtet. Das ist, glaube ich, schon überliefert, dass die das jetzt nicht unbedingt wollte, sondern sich halt dazu gezwungen sah und dazu beraten wurde. Was ja aber auch wieder eben anscheinend 25 Jahre später erst passiert ist. Vielleicht war jetzt diese Szene und diese Provokation seitens Mary auch so ein Versuch aufzuzeigen, ja, warum es dann doch dazu gekommen ist. Weil halt eben dieses auch nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass die andere immer sagt, eigentlich gehörst du da gar nicht hin, wo du bist, und ich hinterfrage deine Autorität und ich bin eigentlich über dir.
Ja, was, wie kann man sagen, war was Gutes dabei? Gab es ein Highlight?
Ich wollte dich noch was fragen.
Also er fragt mich ja.
Nämlich, was war das, die pure Schönheit? Nein, die...
Ach so, die schöne Seele.
Die schöne Seele.
Ach,
was
ja.
Sagst du zum Thema schöne Seele?
Genau, da haben wir ja vorher gesagt, ich bin gespannt, ob ich das, was wir gelernt haben über die Idee der schönen Seele, ob wir das sehen können.
Und?
Ja, also wenn man sich auseinandersetzt mit dem Thema und wenn man sich die Mühe macht, Anmut und Würde von Schiller zu lesen, dann ist es schon interessant, wenn man wirklich mal Maria Stuart sieht, wie sie zum Schafott geht. Und sie wirkte schon recht, ja, tatsächlich recht erhaben über ihr Schicksal. Das war schon ein bisschen schöne Seele.
Aber da sprichst du jetzt von dieser allerletzten Szene, die allerletzte, aber auch
genau.
Die allererste
genau
Szene war,
genau,
wo sie diesen sehr kurzen Schlussmonolog, also eigentlich kein Monolog, es sind zwei Sätze,
ja,
wo sie sich adressiert an ihren Sohn und sagt, ich gebe hier jetzt mein Leben dafür, dass du dann den Frieden und die beiden Reiche hast.
Ja.
Aber das ist ja jetzt so die Rahmenhandlung.
Ja.
Aber da die Zeit, in der die ganze Handlung vom Film eigentlich spielt, ist ja die 25 Jahre davor, wo sie also es heißt, sie sei 18, als sie nach Schottland zurückkommt. Sagen wir mal, dass die ganze Handlung spielt so im Rahmen von 2 Jahren vielleicht.
Ja.
2, 3 Jahre. Also um die 20 wird sie da sein.
Mhm.
Ist sie da auch schon die...
Nee, dann noch nicht. Dann am Anfang müsst. Aber jetzt, wenn wir darüber reden, dann reden wir über einen ganz anderen Film, weil dann reden wir über den Film, wo die Filmemacher sich entschieden hätten, wir wollen mehr die psychologische Entwicklung zeigen. Und wenn sie ganz frech wären, würden sie sagen, wir orientieren uns tatsächlich an diese idealistische Idee von Schiller. Haben sie natürlich nicht gemacht. Aber da müssten sie am Anfang, wenn die Maria noch jung ist, müssten sie zeigen, wie sie noch voller Widersprüche ist und auch mal ausflippt und sich nicht in Kontrolle hat und dann mit der Zeit, vor allem in Gefangenschaft, lernt, mit ihrem Schicksal klarzukommen. Das wäre eine psychologische Entwicklung, die fände ich interessant. Das hat nichts, absolut nichts
mich
zu tun mit
diesem Film. Mich hat es auch eher interessiert, also ja, ich glaube, je nachdem, ich hätte es, glaube ich, spannender gefunden, wenn das jetzt einfach das Mary Stuart-Äquivalent zur Elizabeth-Geschichte,
ja,
weil der Elizabeth-Film ist eigentlich einfach eine Biografie letztendlich. Das fängt damit an, wie die Elizabeth ein Kind ist und dann wird sie, also dann ist ihre Schwester Königin, dann wird sie Königin und dann die ganze Geschichte, warum sie dann doch niemanden heiratet und die spanische Armada und so, also schon auch natürlich die Geschichte, die sie dann auch prägt und die passiert in der Zeit und der ganze konfessionelle Konflikt und am Schluss im zweiten Film ist auch die ganze Mary Stuart-Geschichte drin, wie sie sie dann halt eben hinrichten lässt und ich glaube, mich hat fast mehr interessiert, wenn man diese Mary Stuart-Geschichte auch so angefangen hätte, dass man gezeigt hätte, wo kommt die überhaupt her, also wer sind ihre Eltern, wie kommt es dazu, dass sie die Erbin für den schottischen Thron ist. Wie ist es, dass sie nach Frankreich, warum wird sie nach Frankreich geschifft und muss da den Kronprinzen heiraten und wie geht's ihr da?
Ja.
Und dann kommt sie zurück nach Schottland, der Konflikt, den sie da hat mit offenbar ihrem Bruder und ihrer Cousine, das ja alles eben unter diesem konfessionellen Rahmen stattfindet, aber das hätte ja eigentlich gereicht, glaube ich, wenn man das so weit angedeutet hätte, dass man halt gesehen hätte, das sind halt die und die sind gegen sie, die und die wechseln die Seite. Aber es war ging ja jetzt trotzdem sehr darum zu erklären, warum da überhaupt dieser Bürgerkrieg herrscht.
Ja,
aber dann doch so nicht gut genug erklärt, dass man ihm folgen kann.
Also weniger wäre mehr gewesen. Also die haben so viel geschichtlichen Hintergrund dann doch wieder angesprochen, so oberflächlich, dass man lieber hätte sagen müssen, machen wir gleich eine Serie draus. Eine Staffel, 10 Folgen zum Beispiel.
Das war ja jetzt eigentlich das Prequel zu The Crown.
Aha, okay, gut, habe ich nie gesehen. Aber ja, The Crown wäre wahrscheinlich...
The Crown
ist wahrscheinlich dann sogar besser, kann ich mir vorstellen.
The Crown ist halt die Geschichte von Elisabeth II.,
ja,
also der aktuellen Königin. von wie sie ein Kind ist und ihr Vater König wird und ja. wie sie dann selber sehr jung Königin wird. Da kann man sich natürlich dann Zeit nehmen. Da geht es auch pro Folge entsprechend so um ein Thema, ja. das halt so weltgeschichtlich stattfindet. Das wäre vielleicht auch was, was wir machen. Aber ja. natürlich kannst du dabei...
Ja, aber du machst da nicht nochmal zusätzlich eine Maria Stewart-Serie. Aber was man machen Nein. muss als Film, man muss dann schon wissen vorab, wenn man so einen Film produziert, wir haben nur 2 Stunden maximal. Das wussten die doch eigentlich, oder? Oder wussten die das nicht? Haben sie ganz viele Ideen gesammelt und gesagt, ja, das machen wir und das. Und dann zeigen wir noch den Krieg und dann zeigen wir noch die Religionsaufstände und die Geschichte vom Knox. Wie heißt der? John Knox. Ja. Spannend. Und dann ist ihnen auch aufgefallen, so eine Woche vor Abgabetermin. Scheiße, es ist einfach, wir haben Sachen nur 2 Stunden. Dann mussten sie alles rausschneiden, genau. Und dann kam so ein Stückwerk raus.
Das gleiche Problem wie bei Parasite.
Also ich bin jetzt nur noch bei 5 Punkten übrigens.
Okay. Ja. Nee, ich bleib bei 6, weil ich schreibe mir halt selber trotzdem noch so die eigene Dummheit zu, dass ich vielleicht einfach die Geschichte besser kennen müsste und es dann kein Problem wäre, danach zu
verfolgen. Maximal 6.
Aber ich fand es spannend, dass John Knox da auftaucht als eine Figur und ich fand es auch lustig, dass der von David Tennant gespielt wird. Aber ja, der ist irgendwie, das muss ich glaube ich recherchieren, weil so die Reformatoren werden ja hierzu, also ich als Schweizerin sowieso, Genf, Calvin und so, oder auch Zwingli in Zürich. Die werden ja eigentlich schon nicht so gefeiert oder dargestellt, also arge Sexisten.
Ja, er war ein dummer Sexist.
Hetzer.
Ich habe mir auch gedacht, so waren die so fies, die Protestanten damals?
Weil eigentlich, so wie wir Geschichte vermittelt kriegen, sind die Protestanten ja dann die da nachsichtiger sind und nicht so hetzen und eben Verstand und Aufklärung eher
gehen. Das wär auf alle Fälle auch ein Thema gewesen, wo man hätte sagen können, das können wir noch ein bisschen betonen.
Was sagst du zu Margot Robbie als Elizabeth?
Margot Robbie mit anderer Nase. Ich glaube, ihre Nase war anders, als ich sie gesehen habe. Ich muss sagen, Margot Robbie fand ich interessanter. Bei ihr, der Film heißt Maria Stewart, aber die eigentlich interessante psychologische Entwicklung hat man eher versucht. Man hat es versucht, auch nicht gut gemacht, aber man hat es versucht bei Margot Robbies Figur zu zeigen. Die war viel, weil sie war, bei ihr hat man viel mehr das Leiden und auch so ein bisschen Verrücktheit, finde ich, hat man auch bei ihr so rausgemerkt. Und ich habe mich ein bisschen gefreut, dass meine Vorhersage da ein bisschen eingetreten ist, weil ich mir gedacht habe, dass am Ende ist die Elizabeth doch nur eifersüchtig auf die jüngere, schönere, erfolgreichere Mary. Und das gesteht sie ihr ja dann auch beim Aufeinandertreffen.
Ja, schön, dass du dich mit deiner Vorhersage stolz drauf bist.
Ja, das ist, glaube ich,
wahrscheinlich auch eben das, wie es gern dargestellt wird oder eben bei Schiller wahrscheinlich auch ist oder das historisch vielleicht auch so die Unterstellung ein bisschen überliefert ist. Ja. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich eben schon dachte, das ist eine moderne Umsetzung und da soll es eben vielleicht mal darum gehen, starke Frauen zu zeigen und sie nicht darauf zu reduzieren, dass sie sich um Männer streiten, dass sie die Schönere sein wollen und dass sie den Sinn des Lebens darin sehen, sich fortzupflanzen und Mutter zu sein. Und darauf war sie dann wirklich reduziert eigentlich.
Okay, aber war das,
sie hat ein kleines Fohlen gestreichelt und ganz wehmütig das junge Pferd angeguckt und dann mit ihrem Schatten gespielt, wie sie aussehen würde, wenn sie einen Schwangerschaftsbauch hätte und so. Was ja einfach schlicht, die gute Frau, die hätte ja heiraten können. Ja. Und ich weiß, natürlich weiß man das jetzt auch nicht, weil sie war nie verheiratet, ob sie unfruchtbar, also ob sie ein Kind hätte haben können. Aber ich sage jetzt mal, der Grund, weshalb sie keine Kinder hatte, war, sie war nicht verheiratet und durfte deswegen auch gar keine Kinder haben. Aber die hätte das schon können.
Ja.
Die hat sich ja schon natürlich aus politischem Kalkül Aber die hat sich dafür entschieden, nicht zu heiraten. Und dann finde ich das irgendwie schon auch ein bisschen schwach, das dann so darzustellen, dass ihre große Wehmut daher kommt, dass sie nicht Mutter sein kann.
Ja, also ich als beeinflussbarer junger Mensch habe gelernt aus dem Film, wenn eine Frau kein Kind bekommt bis zu einem bestimmten Alter, dann wird sie traurig und verrückt und eifersüchtig auf alle Jüngeren und will sie am liebsten köpfen. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Film. Also starke Frauenfigur.
Und warum man ihr jetzt irgendwie noch, also ich habe mich gefragt, weil sie haben ja jetzt ja Margot Robbie noch so ein bisschen eine krumme Nase aufgeklebt, oder nicht eine krumme, aber halt so eine Hockernase aufgeklebt, die sie nicht hat. Und dann hat sie noch die Pocken und hat danach ein vernarbtes Gesicht und danach färbt sie sich dann das Gesicht so weiß, um sie halt ja älter und hässlicher zu machen. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie jetzt so ein der Moment in der Karriere von Margot Robbie ist, wie ja gern mal so bei hübschen jungen Schauspielerinnen der Moment kommt, dass sie so finden, jetzt muss ich eine Rolle spielen, wo ich nicht darauf reduziert werde, dass ich halt das Eye-Candy bin, dass ich die heiße junge Frau bin, die irgendwie den Typen anhimmelt, sondern ich will jetzt eine Frau spielen, die eben hässlich ist. Dann hast du Charlize Theron, die Charlize irgendwie Theron,
genau, Monster spielt. Monster, genau. Habe ich auch. Das ist das Klassikerbeispiel. Nicole Kidman jetzt kürzlich.
Kidman, die hat ihren Zenit überschritten. Ja, aber also trotzdem. Die ist ja alterslos umoperiert mittlerweile.
Ja, aber jetzt, egal, ja.
Ja, aber auf jeden Fall zu dem Moment, um zu beweisen, ich kann auch Schauspielern, auch wenn ich nicht auf meine Äußerlichkeiten reduziert werde. Ob das vielleicht dieser Film war für Margot Robbie?
Ja, der Film hätte vielleicht ein bisschen eine Gelegenheit bieten können, aber das Drehbuch hat das überhaupt nicht vorgesehen, dass sie auch mal, ja, sie war ja nur die traurige alte, alt war sie auch nicht, aber halt die traurige
Ältere.
Frau.
Ältere. Sie war traurige, halt älter als
die traurige Mary, Frau, oder? Die nicht schwanger ist was soll sie da machen? Da kann man nicht mal sagen, die Schauspieler haben es gerettet. Ach ja.
Aber da können die Schauspieler nichts dafür.
Nee, natürlich nicht.
Also ich kann jetzt an keinem Schauspieler was aussetzen.
Nein, Schauspieler kann man nichts aussetzen. Es ist wirklich, die Inszenierung ist, ich bin enttäuscht, muss man ganz klar sagen. Ich habe nicht mal was gelernt. Das Einzige, was ich gelernt habe, war, dass Elizabeth sich immer so weiß angemalt hat, weil sie vielleicht Pockennarben hat. Das habe ich zum Beispiel gelernt.
Das ist aber auch nicht, was du gelernt hast, sondern was du jetzt vermutest.
Ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber
ich habe gelernt, dass die Mary, der James, der Sohn von Mary, offenbar Produkt war von dieser Ehe mit einem Typen, den sie schon geheiratet hat, nachdem sie von Frankreich zurückgekommen ist.
Ja,
ich dachte, stimmt. Das ist vielleicht jemand noch, der auch noch in Frankreich irgendeinen Anspruch hätte.
Hatten wir jetzt die Frage schon, was war ein Highlight deiner Meinung nach? Was hat gut geklappt in dem Film?
Stille, man hört meinen Magengeräusche machen.
Wir hatten oft Gelegenheit, mal Pause zu machen und uns ein Glas Baileys zu holen, die Katzen zu streicheln. Das war ein Highlight.
Also ich fand es jetzt nicht ein Film, wo ich mich jetzt gelangweilt habe und mich gefragt habe, wann geht's endlich weiter. Das Problem war wirklich mehr, dass wir oft mal Pause drücken mussten und nochmal zurückgehen und uns nochmal zu besprechen, wer war jetzt das nochmal und warum und was wollte der? Und ich habe dir dann irgendwie Sachen erklärt, die ich so aus meinem halbhistorischen Wissen oder aus anderen Filmen noch habe. Was aber in dem Film einfach schlecht nicht erläutert. Und das Problem, wir haben es auf Englisch geguckt, aber mit Untertiteln, weil damit wir die englischen und schottischen Akzente da verstehen. Von dem her, das war jetzt nicht sprachlich das Problem, es war einfach. Also okay, dass du dann die beiden Typen nicht unterscheiden kannst, weil sie einfach beide blond sind und Bart. Okay, die konnte ich unterscheiden. Ja. Aber
ja, aber hat was funktioniert in dem Film, war irgendwas gut. Also irgendwas muss doch Highlight, Lowlight.
Ich fand schon, es kam schon rüber, dass jetzt die Elizabeth nicht unbedingt diejenige war, die fand, der Mary muss man sofort alles wegnehmen, das ist eine Gefahr für mich. Sondern das waren ihre Berater. die sie dazu gedrängt haben. Und das, aber da, das ist eigentlich auch in anderen Filmen, wo diese Thematik vorkommt, so dargestellt.
Ja.
Deshalb kann ich es jetzt nicht so beurteilen, ob das jetzt an dem Film lag oder.
Ja.
Und da kenne ich mich jetzt historisch auch zu wenig aus,
aber trotzdem, was da überliefert ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass auch wenn man sich jetzt nicht so historisch auskennt, wenn man entscheidet, einen Film zu machen über dieses Thema, dann sollte der Film von sich heraus schon irgendwie die Sachen erklären und einigermaßen stimmig rüberbringen. Wir sind ja nicht in der Uni-Vorlesung, wo man vorher was gelesen haben muss, sondern wir gucken einfach nur einen Film.
Und also wenn wir den damals im Kino gesehen hätten, hätte ich gesagt, ja, der wird keinen Oscar kriegen, außer höchstens für Kostüme. Weil da sind immer diese Historienkostümdramen, die kriegen da dann immer noch was.
Die Frage nach, also wenn ich mich selbst frage, was war gut in Maria Stewart, ganz im Ernst, Kostüme fand ich gut. Eine Sache fand ich gut. Und zwar eine Sache, wo die dazu geführt hat, dass ich mich nicht ärgern musste. Und zwar, dass so ein paar historische Details waren korrekt. Sowas wie zum Beispiel, sie zieht sich, also die Maria Stewart zieht sich an und sie macht es nicht einfach so wie die.
Die
Enola Holmes, so ich ziehe mir ganz allein in 10 Sekunden so ein Korsett an, sondern die hat dann ihre 4 Kammerzofen. Und auch zu sehen, ja, es freut mich dann zu sehen, dass die sich schon Mühe geben, das so realistisch wie möglich zu zeigen. Und auch zu sehen, was es eigentlich heißt, eine Kammerzofe zu haben, habe ich noch nie so gesehen. Die haben ja wirklich das Leben quasi geteilt mit ihr. Das fand ich angenehm zu sehen, dass das so gezeigt wurde.
Ich habe noch was ich gut fand.
Ja.
Die schottische Landschaft.
Ja, das war.
Aus Game of Thrones.
Ja, die Game of Thrones Landschaft, genau. Weiß nicht, vielleicht.
So.
Vielleicht kann ja irgendeiner der Zuhörer rausfinden, ob tatsächlich die Drehorte von Maria Stewart auch bei Game of Thrones vorkamen. Ich habe den schweren Verdacht.
Da gab es Überschneidungen auf einer Wiese zwischen Hügeln.
Allein schon die Wiese bei Game of Thrones, erste Staffel, zweite Folge, wo Ned Stark köpfen muss. Das war doch genau da, wo.
Ich weiß, wo du meinst, ja.
Naja.
Könnte schon in Schottland gedreht werden. Ich weiß nicht, wo Game of Thrones die Landschaftsszenen gedreht. Auf Malta wurde viel gedreht, aber das waren die King's Landing-Szenen, glaube ich.
Aber ich bin ein bisschen enttäuscht auch, weil ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich jetzt einen gut inszenierten, das war ja auch meine Hoffnung, ich gehe davon aus, dass er gut inszeniert ist und gerade das ist er ja nicht. Und dann, also der Film ging los und dann kam recht früh zum ersten Mal die Filmmusik und allein die war schon so schlecht, also die war richtig schlecht, die war so richtig übertrieben, fette Streicher, schlecht abgemischt und ohne irgendein Konzept und Melodie. Da habe ich mir recht früh schon gedacht, oh wei, das wird kein guter Film.
Mich hat schon irritiert am Anfang, also die allererste Szene war ja, sie läuft zum Hinrichtungsblock, aber die Szene danach war ja, sie kommt aus Frankreich zurück nach Schottland und da war die Szene, sie kniet irgendwie im Wasser und man denkt, okay, das war irgendwie ein Schiffbruch und die sind an Land geschwommen oder so. Oder die wurden von ihrem Schiff irgendwie kurz vor der Küste abgeladen und mussten noch an Land schwimmen oder keine Ahnung, warum die Königin im Wasser kniet bei der Ankunft in Schottland. Schon mal irritierend. Okay, mal angenommen, es war ein Schiffbruch oder irgendwie unglücklich verlaufen.
Hat wahrscheinlich hängt in der Produktion, die hat wahrscheinlich kein Geld mehr für ein Schiff.
Für ein Schiff.
Aber hätten sie,
ein Ruderboot. Aber auf jeden Fall, das nächste dazu ist dann aber, man sieht sie also, wie sie so aus dem Wasser kommt und irgendwie den Boden küsst oder frag mich nicht oder halt so atmet.
Ich glaube, sie hat gekotzt, weil sie irgendwie seekrank noch war oder so. Aber
ach so, auf jeden Fall ist sie ist auf allen Vieren im Wasser und glaube ich auch mit dem Kopf unter Wasser kurz. Und dann reitet sie ins Land hinein, die Frisur sitzt.
Ja, mit ich dank denk, drei Wettertaft.
Ja, und zwar eine sehr elaborierte Frisur. Ja. Und denk, okay, wenn du gerade irgendwie mit einem Schiff gekommen bist, und zwar mit einem Schiff, das dich nicht trocken an Land bringt, dann sitzt deine Frisur doch nicht so.
Vielleicht kam sie nie mit dem Schiff. Wir haben kein Schiff
gesehen. Die ist direkt geschwommen.
Ja, die ist geschwommen, ja. Von Schottland nach... nee, Quatsch. Nee,
von Frankreich nach Schottland.
Ja, von Frankreich
nach Schottland. Ist aber dann nicht nur über den Ärmelkanal.
Ja, viele, viele schwimmen heutzutage. Aber gut.
Ja, nicht nach Schottland.
Ja, das war dann... Ich hab ja, stimmt schon. Ich habe auch gerade noch gesagt...
Und das war gleich der Anfang, wo ich schon sagte, hä, ja. Die Frisur sitzt... Also schon mal da, habe ich nicht schon mal in der ersten Szene schon mal nicht geschnallt,
ja.
Wo kommt sie jetzt her?
Ja, das war
weil schon... impliziert, okay, sie, weil der Anfangstext war, sie war jetzt in Frankreich und kehrt nach Schottland zurück. Und dann sieht man sie im Wasser knien. Okay, dann wird das wohl die Szene sein, wie sie zurückkommt aus Frankreich. Aber wenn die Königin, die als 15-Jährige, also als Minderjährige, weggegeben wurde, verheiratet wurde nach Frankreich, dann volljährig, also wirklich als... Königin, die jetzt einen Anspruch hat, Königin zu sein, zurückkehrt, ist es doch nicht die Art, wie die Königin zurückkommt, dass die da so an Land schwimmen muss.
Nee. Ja, also zu Recht hast du schon mal ein schlechtes...
Das war dann schon eigentlich...
Schlechtes
das
Gefühl war dann gehabt. Schon... Dann kam die Filmmusik, wo ich mir gedacht habe, das kann man nicht so ab... Da ist doch auch... Der Regisseur setzt sich doch hin mit dem... Der unterhält sich doch mit dem Filmkomponisten, wenn sie einen hatten. Oder haben sie nur irgend so ein... Ja,
das haben sie aus der Konserve geholt.
Ja, da sagt man doch, sorry, das ist... wir sind hier im 16. Jahrhundert und nicht bei Star Wars. So ein bisschen Klangmusik teilweise. Also wirklich so ein... Nein.
Aber das war so das Thema, das auch immer wieder kam bei ihr zumindest.
Ja, okay.
Wohingegen ich jetzt nicht ausmachen könnte, dass ich bei Elizabeth so ein Thema...
Nee. Da hat
also
auch
wenn, die, da wenn hat die dann Zeit hätte gefehlt. Die auch eins gebraucht. So.
Ja, aber da muss man es auch... Nee, da war nicht genug Zeit mehr da. Die haben ja gemerkt, wir haben nur 2 Stunden nächste Woche.
In 2 Wochen ist Abgabetermin.
2 Wochen ist Abgabe und wir müssen noch in die Post-Production, wir müssen das alles noch schneiden. Und dann wurde wahrscheinlich per Zufall wurden Sachen rausgeschnitten, dass man am Ende auf 90 Minuten kommt. Dann am Anfang noch einen schönen, so ein bisschen Schrift, so, um den historischen Kontext zu erklären. Ja, das war's
ja die, haben das war halt, die haben zu viel Zeit am Anfang damit verbracht, dass sie recherchiert haben in YouTube-Videos von irgendwelchen Asiatinnen, wie man sich eine künstliche Nase noch aufkleben kann. Ich habe daran gedacht, dass ich, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so Asiatinnen, die ihre Nase so mit irgendwelchen Silikonaufklebern präparieren, damit die Nase schmaler aussieht und irgendwie... Hm. Daran. Und dann, das ist faszinierend an diesen Videos, finde ich, wie sie sich abkratzen wieder.
Genau,
das hat die Margot Robbie auf ihre Nase gekriegt. Das hat viel, viel Budget aufgebraucht.
Ja, und das war die meiste Zeit.
Ja.
Also ich glaube, so die Hälfte der Zeit war die Vorbereitung für die Nase. Und dann mussten sie ja noch die Pockenerkrankung noch planen. Und dann war die Planungszeit
dann auch schon musste rum. Die Margot Robbie einfach... Eine Weile lang musste die zu jeder Geburtstagsparty gehen, wo das Kind Pocken hatte, damit sie sich möglichst ansteckt.
Ja, stimmt. Und es dauert heutzutage recht lang.
Bis man jemanden findet mit Pocken, den man besuchen kann.
Es gibt, glaube ich, irgendwo ein Reagenzglas auf der Welt. Es gibt noch einen Pockenerreger irgendwo auf der Welt.
Mhm.
Vielleicht haben sie
ja, und da haben sie die Margot Robbie hingeschickt.
Da haben sie die hingeschickt, ja. Und es dauert ja auch. Hat man nicht so Zeit, um sich die Geschichte nochmal zu überlegen. Das Drehbuch. So. Ja, also ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen.
Abschließende Worte.
Also gelangweilt habe ich mich trotzdem nicht, weil keine Ahnung warum. Das ist vielleicht das Erstaunliche an dem Film. Der war eigentlich schon schlecht inszeniert, aber ich habe mich eben nicht geärgert und ich habe mich irgendwie auch nicht gelangweilt.
Aber ich finde trotzdem einen Film, wo du dauernd auf Pause drückst und die Katzen streichen gehst oder aufs Klo musst oder dir nochmal was zu essen holst oder ein Glas holst. Zu spannend kann dieser Film nicht sein, wenn du dauernd Pause machst. Wir haben zwar den Film, den wir gestern geguckt haben, der war gut, da musst du auch zwischendurch aufstehen und die Katzen streicheln, weil die Katzen einfach so süß sind.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, heute war es weniger, die Katzen sind so süß, sondern einfach, ich brauche mal kurz eine Pause von diesem Film. Ich glaube, mir wurde es auch nicht langweilig, aber es halt einfach, glaube ich, deswegen, weil man sehr angestrengt war, zu irgendwie folgen zu können. Wer ist und wofür wer ist, für welche Seite wer ist.
Also ich bin jetzt, soll ich schon so Richtung Endworte gehen?
Ja, bitte.
Schlussworte. Mhm. Also ich bin gespannt auf, also vielleicht hat da jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen Lust, Feedback reinzuschreiben. Ich weiß nicht, können die da irgendwo...
Man kann eine Mail schreiben an meine Mailadresse,
sevipod@gmail.com. Ja, vielleicht haben wir irgendwas
Wichtiges. Oder in die Kommentarfunktion.
Ja, genau, oder vielleicht haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Bin ich mal gespannt, was
die würdest sagen. Würdest du denn unseren Zuhörer raten, den Film zu gucken oder nicht?
Ich würde raten, also angenommen, die Zeit ist begrenzt, dann würde ich sagen, nee, schau ihn nicht, schau lieber den mit Olivia
Colman.
Den Schlaganfall Königinnenfilm. Mhm. Der rentiert sich viel mehr.
Von dem wir den Titel nicht wissen.
Ja.
Ja, mein Tipp wäre, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und den Film noch nicht geguckt habt, ist es auch nicht mehr nötig, den noch zu gucken, weil wir haben ihn ja jetzt eh gespoilert.
Ja.
Und wenn ihr ihn jetzt geguckt habt zwischen der Vorbesprechung und der Nachbesprechung, dann können wir euch jetzt auch nicht mehr retten davon.
Ja.
Dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr den Film fandet.
Genau, sehr gerne.
Und gern auch einen Wunsch angeben, welchen Film wir als nächstes gucken sollen.
Ja, da bin ich.
Falls wir da irgendwie eine Anregung kriegen, dann gehen wir da vielleicht drauf ein. Und sonst bin ich das nächste Mal dran mit einem Film aussuchen.
Gut, dann bist du dran, ja. Ja.
Gut, das war's.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.